Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Willkommen zurück zu einer weiteren Folge des MLS-Podcasts hier auf meinsportpodcast.de. Wie immer mache ich, Daniel, das nicht alleine, sondern mit mir dabei ist der liebe Vincent.
Hey ho.
Und die Anne.
Hallo, hallo.
Und ich habe tatsächlich heute kein Spielerquiz dabei, mal lieber nicht.
Ich habe auch keins dabei, aber ich muss mit euch etwas besprechen, was mich die ganze Woche über beschäftigt hat in Sachen MLS. Also ich konnte quasi nachts schon nicht mehr richtig schlafen. Ich bin auf Arbeit von Leuten angesprochen worden, was denn da los ist, was denn das da für neue Ereignisse in der MLS sind. Wir müssen darüber reden, dass der LAFC seit 2 Wochen nicht mehr auf Platz 1 der Power Rankings ist.
Wollen wir eine Schweigeminute einsetzen?
Also, was ist da passiert? Manche Kinder kennen das doch schon gar nicht mehr anders. Die sind zu Zeiten geboren, da war der LAFC nur auf Platz 1 der Power Rankings. Wie sollen die damit zurechtkommen?
Also, ich glaube, das hat mit etwas ganz Besonderem zu tun, mit einem besonderen Ereignis, weil seitdem das bekannt gegeben wurde oder seitdem man gehört hat, dass dieser Fall eintritt, ist der LAFC nicht mehr auf der 1 im Power Ranking. Ich möchte noch nicht zu viel sagen, was dieses Ereignis war oder ist. Die meisten können sich vermutlich schon denken.
Nee, das passt aber nicht.
Das hängt damit zusammen.
Nee, der LAFC ist in der Woche davor schon in den Power Rankings von Cincinnati vertrieben worden. Da waren sie noch auf Platz 2 und aktuell in dieser Woche sind sie nur noch auf Platz 4 in den Power Rankings. Also es sind Dinge passiert, die wir uns einfach nicht erklären können.
Wahnsinn.
Ja,
ich weiß auch nicht. Fassen. Ich muss irgendwie an jeden Schwalben greifen, den ich zu finden bekomme. Und da war diese Aktion oder dieses Ereignis eigentlich der einzige Grund, der dafür spricht.
Ich glaube einfach, ich weiß nicht, ich will hier mal eine vage These in den Raum werfen. Vielleicht liegt es daran, dass der LAFC scheiße spielt und verliert. Aber
das kann es natürlich auch sein. Ich meine, wenn du 4-0 gegen Houston verlierst.
Houston ist krass, das sage ich schon lang.
Wenn du 4-0 gegen Houston verlierst, dann. Also, da darf nicht mal der größte Fan vom LAFC sagen, wir sind auf Platz 1 des MLS Power Rankings, weil spätestens dann wäre klar geworden, dass das Ding irgendwie gewürfelt wird.
Ja, aber allgemein, also wenn man mal anguckt, wie sie zuletzt gespielt haben, sie haben seit dem 24. Mai nicht mehr gewonnen. Turnierübergreifend, also sowohl im US Open Cup wie auch
also
in der CONCACAF.
Kann da jeden
aber auch
Fan
in der MLS
dann mal beruhigen, weil es gibt Vereine, die haben 30 Spiele nicht gewonnen. Also die haben auch in einem Jahr mal nur ein Spiel gewonnen. In einem Kalender ja wohl gemerkt. Ja, von daher kann man eigentlich noch ein bisschen optimistisch sein, beziehungsweise muss ich noch keine Sorgen machen beim LAFC.
Außerdem sollen sie froh sein, keine Fans der Rapids zu sein. Ich glaube, das ist das Schwere los. Über die müssen wir nachher noch sprechen. Aber du hast da irgendwie eine Meldung, die du gerne sagen möchtest?
Ja, also es ist jetzt. Also, ich sag's anders. Inter Miami musste sich da verstärken und ich sag's einfach, wie es ist. Messi, wir haben es ja allen mitbekommen, wird künftig das Trikot von Inter Miami tragen. Vom Tabellenletzten, die schon wieder verloren haben am Wochenende. An der Stelle, bevor wir jetzt an sich auf die Thematik eingehen und so weiter, ich habe mir die Zeit genommen, letzten Donnerstag, nachdem die Meldung veröffentlicht wurde, einen Artikel zu verfassen, der eher negativ ist als positiv. Vincent hat für Sky Sport News HD ein Interview gegeben. Beides verlinken wir für euch in der Beschreibung und Anne hat währenddessen vermutlich gar nichts gemacht.
Ich habe böse Kommentare überall gegeben. Das ist das, was ich am besten kann.
Ah, schön.
Nein, also, Spaß beiseite. Beides ist, wie gesagt, verlinkt für euch. Wäre natürlich cool, wenn ihr beides euch anschaut, durchliest, je nachdem. Und Messi. Vertrag läuft aus bei PSG. Hat ordentlich abgeliefert. Ist natürlich auch mit Argentinien Weltmeister geworden. Heißt, es gibt kommendes Jahr 2 Weltmeister in der MLS. Zumindest 2 aktuelle mit Almeida und mit Messi. Was sagt ihr zum Transfer? Kam der überraschend? War das vertretbar? Oder hättet ihr eher gedacht, der geht zu den Saudi-Arabiern?
Also an sich durch seine vorherigen Aussagen vor, wann waren das, 2, 3 Jahren oder so, wo man meinte, er kann sich sehr gut vorstellen, in Miami zu spielen oder auch in der MLS, ist es jetzt so rückblickend betrachtend nicht wirklich überraschend. Trotzdem fand ich den Zeitpunkt an sich, dass es gerade jetzt passiert, doch relativ überraschend eben, weil es halt viel Gerüchte mit Saudi-Arabien im Raum standen und da ja auch, er ist ja auch Werbefigur vom Land Saudi-Arabien und das hätte dann schon alles gepasst und plötzlich hieß dann mal, Messi doch eventuell USA, MLS, Miami und das ging dann plötzlich Schlag auf Schlag und gefühlt 2 Tage später war dann schon sicher der Wechsel. Von dem her, es ging sehr schnell, sehr überraschend, heißt natürlich auch, er spielt wahrscheinlich nur 1, 2 Jahre in Miami und geht dann noch nach Saudi-Arabien. Da ist irgendwie so ein Deal ausgemacht worden im Hintergrund, aber so vom Zeitpunkt her fand ich es dann doch überraschend, aber rückblickend betrachtet ist es dann doch irgendwie auch eine verständliche Entscheidung, auch wenn er mal eben gerade deswegen gesagt hat, ihm würde die Liga reizen. Er ist auch näher an seiner Heimat und ich denke mal, schlecht verdienen wird er trotzdem nicht, auch wenn es wahrscheinlich nicht mal die Hälfte von dem ist, was er in Saudi-Arabien verdienen würde. Aber naja, ein Messi hat genug Geld. Ich glaube, ums Geld geht es nicht wirklich. Mal gucken, für Miami auf alle Fälle eine mega teure Verpflichtung. Der Verein konnte den Transfer auf jeden Fall nicht alleine stemmen. Da fehlten die finanziellen Mittel. Da musste ja dann die MLS aushelfen, beziehungsweise der TV-Vertrag mit Apple TV, wovon eben Gelder auch von den anderen Vereinen ein bisschen nach Miami fließen, um den Messi-Transfer zu finalisieren. Und klar, die Gelder kommen dann irgendwann auch wieder anscheinend durch Marketing und was weiß ich, die MLS kriegt ja auch Geld durch die ganze Werbung mit Messi, während die wieder irgendwie ausbezahlt an den anderen Teams. Aber die Frage ist halt, was man davon halten soll, dass ein Verein einen Spieler sich leistet, den sie sich eigentlich nicht leisten können, dass da andere Teams aushelfen müssen. Das wäre wieder so eine Sache, das wäre in Europa undenkbar. Das kann halt die MLS mit ihrem System eher machen, weil die eben, wie gesagt, nicht so auf Geld angewiesen sind, die Vereine, wie jetzt europäische Vereine, durch die TV-Gelder. Aber es ist halt schon kritisch zu betrachten. Und es wird halt dann auch wieder eben, wie wir schon öfters kritisiert haben, einseitige TV- oder Medienberichtschaften vonstatten gehen, wo es dann eben heißt, Messi-Verein gewinnt, Messi-Club gewinnt, keine Ahnung, Messi schießt bla 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 nieder oder was weiß ich, aber halt eben wenig so vielleicht um Miami oder die anderen Teams. Also es wird wieder sehr einseitig in den Medienlandschaften, wenn es über die MLS geht. Klar, die Liga bekommt mehr Aufmerksamkeit, aber der Fokus ist halt dann doch auf Miami und Messi wahrscheinlich und Beckham. Und ich bin jetzt nicht wirklich Fan davon, weil ich einfach kein Freund davon bin, dass man sich Spieler holt, die man sich schlichtweg nicht leisten kann. Es wird auch interessant sein, Miami muss ja die DPs verkaufen. Ich gehe mal davon aus, Pizarro wird gehen. Man hat schon vor ein paar Jahren mit Matuidi Probleme bekommen. Ich bin echt gespannt, wie man es macht. Vielleicht hat man ja beim LAFC angerufen und ein paar Tipps geholt. Aber mal so.
Sie haben tatsächlich schon eine Möglichkeit gefunden, wie sie es machen werden. Sie werden einen ihrer DPs einfach via, ich glaube, GAM war es, runterstufen, ihn quasi freikaufen aus dem DP-Status und dürfen das somit dann abrechnen, sodass sie dann offiziell aktuell nur zwei DPs haben und dann darf Messi als dritter DP dazukommen. In meinen Augen ist es Betrug.
Ja, hat es nicht so ähnlich damals Toronto mit Michael Bradley auch gemacht? Da war doch auch mal sowas, oder?
Wahrscheinlich, ja. Also aber das ist nicht das, Sinn des Ganzen
ja,
eigentlich.
Die Sache ist, das bräuchte draußen, die es jetzt nicht so wissen mit dem System, TV-Gelder und so weiter. Einfach mal ein einfaches Beispiel von der Bundesliga. Stellt euch vor, ich nehme jetzt mal Borussia Dortmund, weil Bayern, die können sich den eher leisten. Borussia Dortmund verpflichtet sich irgendwie MPP. Mega unrealistisch, keine Frage. Können sie sich auch so per se eigentlich vermutlich nicht richtig leisten. Aber jetzt sagt die DFL und die Bundesliga, gut Dortmund, wir geben euch jetzt 50 Millionen, weil durch die Verpflichtung von Kylian Mbappé kriegen wir, oder schließen wir Menschen Abos ab bei Sky, kaufen wir Menschen Dortmund-Trikots, dadurch bekommt ihr auch wieder mehr Geld.
Werbung.
Und so geht's gerade weiter. Also, kurz gesagt, da fließt dann natürlich mehr Geld ein. Die MLS wird auch definitiv mehr Geld einnehmen, als der Messe-Deal kostet, weil allein die Trikots werden unfassbar boomen.
Ja.
Gut, da steht die Frage, wer kauft sich freilich ein Miami-Trikot? Aber allein aus der Perspektive wird das Geld wieder eingespielt. Aber, jetzt kommt das große Aber, es kann trotzdem nicht sein, dass die MLS für irgendeinen Verein bürgt. Geht einfach nicht. Ist mir egal, ob's für Miami ist, für Seattle oder für irgendeinen anderen Verein. Weil ich selber würde es auch nicht wollen, dass mein Verein mit fremden Geldern, die man selber nicht hat, einen Transfer tätigt, der natürlich extrem nachhaltig ist und wieder Geld reinspielt, wie ich gerade schon gesagt habe. Aber es ist dann nach wie vor auch das Geld von anderen. Und klar, jeder Verein wird am Ende vielleicht auch mehr Geld bekommen, besser wirtschaften können und so weiter, aber trotzdem ist es aktuell Geld, was kein Verein in der MLS zur Verfügung hat. Dementsprechend kannst du dann halt so einen Spieler nicht kaufen. Da gibt es keine Ausnahmen, weil sonst kommen irgendwann wieder alle und klopfen mal in der MLS an und wollen irgendeinen Topstar oder einen Elite-Star holen. Modric oder Griezmann, der ja auch irgendwie zu Inter Miami wechseln möchte irgendwann.
Ich bezweifle aber, ehrlich gesagt, dass die anderen Teams da in irgendeiner Art und Weise von profitieren. Weil was ist das Problem bei den TV-Geldern? Apple und die MLS haben den Vertrag über 10 Jahre geschlossen. Das heißt, die Summe ist bereits längst festgelegt. Die wird sich also in den nächsten, sagen wir mal, 2 Jahren nicht nochmal ändern. Bedeutet also, die Auszahlung der Teams wird sich nicht daran ändern, dass die MLS jetzt vielleicht von mehr Leuten gesehen wird.
Ja.
Wenn also tatsächlich etwas von dem Geld, was die MLS und Apple vereinbart hatten, an Messi direkt geht, das ist ja die Meldung, dass die Sponsorgeschichten direkt an ihn überwiesen werden, also gar nicht erst über die MLS laufen, dann würde das definitiv bedeuten, dass alle Clubs, auch wenn sie mit Messi gar nichts zu tun haben, für diesen Messi-Transfer bei den TV-Geldern bezahlen, davon aber nichts haben werden, weil sie keine höhere Auszahlung haben werden, selbst wenn die Zuschauerzahlen steigen. Das ist ein Riesenproblem. Einzige Ausnahme, die kein Problem wäre, wenn sie, was ich ehrlich gesagt nicht glaube, wenn es nochmal eine neue Vereinbarung zwischen der MLS und Apple gab und man sich dann da geeinigt hat, dass Apple nochmal einen kleinen Teil oder nochmal zusätzlich Geld an Messi zahlt. Das glaube ich nicht, sondern ich glaube eher, dass halt Geld aus dem Topf genommen wird, was die MLS für diese 10 Jahre bekommen wird. Und dann machen alle anderen Clubs quasi Verlust, weil sie weniger Geld bekommen als angedacht. Und lediglich Miami profitiert davon, weil sie bekommen einen Spieler mitfinanziert. Bei dem Ausstattungsdeal zwischen Adidas und der MLS, ich glaube, der läuft jetzt bald aus, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber da dürfte es fast ähnlich laufen. Ich glaube, ehrlich gesagt, nicht, dass die MLS da groß an Verkäufen beteiligt wird. Beziehungsweise, wenn doch, dann vermute ich eher, dass das dann vor allem die Clubs selbst sind, die dann nochmal beteiligt werden, wenn sie viele Trikots verkaufen. Und in dem Fall wäre auch nur Miami, wenn das tatsächlich so wäre, der Club, der davon profitieren wird. Weil natürlich, ganz viele Fanboys werden und Fangirls werden sich jetzt dann Messi-Trikots kaufen. Aber nicht zwangsweise die von anderen MLS-Teams, weil warum sollten sie? Sie gucken die Liga ja vor allem nur, um Messi zu sehen. Sie gucken die Liga nicht, weil sie die MLS interessant finden, weil sie Spiele der MLS sehen wollen. Sie wollen Messi sehen. Und das ist das Hauptproblem.
Das sehe ich, aber gerade auch wenn du jetzt das mit Messi-Events, das TV gilt und so weiter, bin ich. Also die TV-Gelder, klar, Deals bezahlt die 2,6 Milliarden, soweit ich weiß. Aber gerade Trikotverkäufe, das geht ja, soweit ich weiß, gut, ich kenne mich jetzt mit Marketingkonzept und Trikotverkäufen nicht so gut aus in der MLS, aber soweit ich weiß, geht das Geld ja an die MLS. Und wenn jetzt ein Messi, der wird vermutlich so viele Trikots verkaufen wie alle anderen Vereine, inklusive alle Spieler von Miami außer Messi zusammen, ist das natürlich eine gewagte These und ein bisschen natürlich übertrieben. Ihr wisst, wie ich es meine. Dementsprechend kannst du natürlich das Geld wieder verteilen. Trotzdem bin ich ganz klar der Meinung, dass der Deal eine Frechheit ist.
Ja.
Und es schadet allen Beteiligten auf lange Hinsicht. Inter Miami ganz klar. Wir haben einen Reuter gehört, der meinte, die Infrastruktur sei nicht gegeben. Dann haben wir steigende Ticketpreise in Miami und in allen Stadien, in denen Inter Miami spielen wird, mit oder ohne Messi, weiß man natürlich nicht. Und die Nachfrage ist aktuell natürlich ziemlich hoch nach Inter Miami, Messi und so weiter, aber wenn Messi weg ist, ist die Nachfrage eigentlich bei null. Weil Fakt ist, Miami spielt keinen schönen Fußball, die sind Letzter. Was reizt mich, ein Verein, der 2018 gegründet wurde und irgendwie kein Gesicht hat. Also Miami hat höchstens Beckham als Gesicht und man sieht ja oft, dass der lieber andere Sportarten besucht als wichtige Spieler vom Verein. Ist halt ein schlechtes Aushängeschild.
Na gut, als ein Anführungsstrichen Gesicht haben sie Joseph Martinez, aber der schlägt ja auch nicht ein bei Miami. Aber ich stimme dir zu. Die Leute sind jetzt wegen Messi da. Die sind halt nicht wegen der MLS und auch nicht wegen Inter Miami da. Werden sie bleiben, wenn er weg ist? Ich bezweifle das ehrlich gesagt bei den allermeisten Menschen, weil er eben kein Spieler ist, der irgendwie Leute an sich zieht und der da eine große Begeisterung für die Liga mit sich bringen wird. Da sehe ich zwar bei einem Unterschied zu David Villa oder auch Thierry Henry, wo man schon den Eindruck hatte, dass den beiden irgendwie die Liga auch am Herzen liegt und sie da ein Engagement für haben und deswegen eben auch Leute hängen geblieben sind, selbst nachdem sie dort nicht mehr gespielt haben. Das sehe ich bei Messi ehrlich gesagt nicht so. Und das Thema Ticketpreise ist ein Riesenproblem. Über Nacht, also quasi in dem Moment, in dem die Messi-Meldung noch nicht mal offiziell war, aber sich dann die Meldungen schon verdichtet haben, sind sämtliche Tickets verkauft worden zu den regulären Stadionpreisen, wie es ganz üblich ist. Und in den USA ist es ja üblich, dass dann die Tickets auf dem Resellermarkt landen. Und da werden sie dann natürlich zu abartigen Preisen verkauft. Und da sind über Nacht die Preise auf $10,000 gestiegen, was einfach auch für Fans bedeutet, dass sie sich dann Tickets nicht mehr leisten können, obwohl sie vielleicht sogar regulär zu diesem Spiel gegangen wären, auch wenn Messi nicht da wäre. Und für reguläre Fans von Inter Miami tut es mir noch mehr leid, weil die jetzt einfach gar keine Chance mehr haben auf die Tickets, die einfach wirklich übertrieben teuer geworden sind und alle Spiele ausverkauft sind. Also sowohl die Heimspiele wie auch die Auswärtsspiele. Klar, für die Stadien ist das erstmal cool und auch für Inter Miami ist das cool, aber für die in Anführungsstrichen echten Fans ist das echt ein leidiges Thema.
Ja, bei den Ticketpreisen stimme ich dir tatsächlich zu. Bei dem anderen Thema Messi, dass er sich nicht für die Liga arrangieren wird und so, weiß ich nicht, das kann man noch nicht sagen. Es kann ja sein, weil er hat ja gemeint, er hat ja Lust auf USA und auf die Liga, dass er sich da schon auch ein bisschen reinhängt und das vielleicht auch ernst nimmt oder da vielleicht auch was Rekorde brechen möchte. Kann ich mir schon gut vorstellen, dass er das jetzt nicht nur zum Spaß mitnimmt. Aber das bleibt sich halt offen.
Rein unter dem Aspekt, dass er wahrscheinlich den Vertrag nur über 1 oder 2 Jahre hat.
Ja, gut, ja.
Allein das sagt schon viel aus. Also das finde ich schon wieder negativ. Wenn es dieses nicht gäbe, es ist ja leider noch nicht bekannt, wie lange tatsächlich dieser Vertrag laufen wird. Aber, also ich hatte gelesen, dass es erstmal ein Einjahresvertrag sei. dafür so viel Geld rauszuwerfen, finde ich schon hart. Aber selbst wenn es 2 Jahre sind und er danach dann nach Saudi-Arabien wechselt, dann hat er da ja schon auch eine ganz klare Ziellinie. Und dann, finde ich ehrlich gesagt, vergibt er in dem Moment schon überhaupt die Möglichkeit, Engagement für diese Liga zu zeigen. Was er aber natürlich gemacht hat, weil es auch richtig viel Geld bringen wird. Er hat sich, zumindest liest man das, in seinen Vertrag ebenfalls mit reinschreiben lassen, dass auch er irgendwann das Recht haben wird, ein MLS-Team zu gründen. Das hatte David Beckham damals auch gemacht.
Oder zu übernehmen.
Genau, also er hatte das Recht auf ein MLS-Franchise.
Ja.
Und so ist Inter Miami mit entstanden, weil David Beckham damals, als er den Vertrag unterschrieben hat, sich genau so eine Klausel hat reinschreiben lassen, was strategisch sehr clever war. Wenn man sich anguckt, wie hoch mittlerweile die Franchise-Preise sind, jetzt San Diego, wir hatten es ja vor kurzem, kostete die Übernahme oder quasi überhaupt die Lizenz für die MLS zu bekommen, kostete den Investor $500 Millionen, was extrem viel ist, wenn man sich ansieht, wie viel die Clubs vor 20 Jahren noch gezahlt haben. Und ein David Beckham konnte für sehr wenig Geld Inter Miami gründen und die Möglichkeit hat Messi jetzt auch, was einfach finanziell richtig gut ist. Und der einzige Gewinner von diesem Messi-Deal ist in meinen Augen einfach David Beckham, der es geschafft hat, dass sein Club über Nacht einen deutlich höheren Wert hat.
Und Follower.
Und Follower, genau.
Ich glaube, das ist, Sportteam in den USA mit den meisten Follower auf Insta, meine ich.
Ich glaube, Platz 4 oder so waren die, aber die waren sehr weit vorne.
Also erstmal danke, Anne, dass du mir hier gerade ein Thema vorweggenommen hast mit dem Franchise. Ich finde es natürlich interessant, weil, wie du gerade schon gesagt hast, das sind 500 Millionen, die Messi mehr oder weniger bekommen. Ich meine, klar, wenn er das Angebot nicht annimmt und keinen Verein gründet, weil er zum Beispiel Trainer werden will oder einfach mal irgendwas anderes machen will, vielleicht eine Fußballschule in Argentinien gründen, weiß ich ja jetzt nicht, dann wäre das natürlich nichts für ihn, aber er kann natürlich auch irgendwie ein Franchise gründen und dann argentinische Spieler fördern. Wäre ja auch möglich. Weiß man ja nicht. Dementsprechend bin ich in der Hinsicht gespannt. Ich meine, mir persönlich ist es, ich will nicht sagen egal, weil es natürlich auch Geld ist, das er indirekt bekommt, wodurch natürlich auch wieder von Miami profitiert, aber wenn am Ende ein Messi ein Franchise hat, dann ja, ist es halt so. Ich meine, mit Beckham hat man sich jetzt dran gewöhnt, man sieht, dass es langsam abgeflacht ist, weil es keinen Erfolg bringt. Jetzt ist es wieder im Rollen, weil Messi kommt. Ich denke, bei Messi wird es dann so ähnlich sein. Was ich jetzt aber noch habe, bevor wir das Thema abschließen und in die Pause gehen, es kam ja kurz das Gerücht auf, also in Anführungszeichen Gerücht, es ist ja eher wahrscheinlich so mehr Spaß gewesen, dass Messi per Leihe zu Barcelona wechselt. Dass der Deal quasi nur eingefädelt wurde, dass sich Barcelona Messi leisten kann. Fändet ihr das irgendwie realistisch, dass es trotzdem in irgendeiner Parallelwelt eintritt oder?
Ich habe davon noch gar nichts gelesen.
Komplett, als wirklich davor wechselt irgendwie Mbappé zu Borussia Dortmund. Um nochmal mein Beispiel von Anfang zu erwähnen.
Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil wenn die MLS so etwas zulassen würde, dann würden sie ja definitiv nur miese machen mit ihrem Deal. Sie zahlen ihm extrem viel, dass er in diese Liga kommt. Und wenn sie dann zulassen würden, dass er wieder wechselt, dann hätten sie davon nichts, weil sie halt sehr viel Geld für ihn ausgegeben haben. Und das Geld kommt nur wieder rein, wenn er auch wirklich aktiv in der MLS spielt. Ansonsten gucken sich die Leute die Streams nicht an. Ansonsten kaufen sie keine Trikots. Und die Kartenpreise werden dann sehr schnell wieder runterfallen. Gut, die Kartenpreise sind eh egal, weil es sind alles Reseller jetzt. Das sind ja nicht die MLS-Preise.
Klar, Giannis ist ausverkauft. Miami ist bis Ende der Saison ausverkauft, darf man nicht vergessen. Von daher ist das Argument schon mal weg. Jetzt lass Messi mal 1-2 Wochen in Miami sein. Dort wirklich aktiv die Spiele spielen. Ich meine, in Spanien ist Preseason, in Miami Regular Season. Dementsprechend werden auch Trikots gekauft und dann, so nach 3-4 Wochen, können wir doch trotzdem sagen, ja tschüss, Messi geht per Leihe bis Ende Juni 24 zu Barcelona. Weil, wo will die MLS nicht profitieren? Trikots sind verkauft, die Streams, wir hatten es vorhin schon davon, dass Apple TV schon den Deal bereits abgeschlossen hat. Dementsprechend kriegt die MLS nicht mehr oder weniger Geld dadurch. Höchstens Apple. Und die Stadien sind, wie gesagt, ausverkauft. Wenn ich es nicht schon erwähnt habe am Anfang. Von daher verliert die MLS nicht so viel. Also es wäre witzig, weil da wäre es mal wirklich interessant, wie stark Miami an Prestige verlieren würde. Aber es wird nicht eintreffen. Bleiben wir realistisch. Der Deal ist besiegelt. Messi wird für Inter Miami auflaufen. Bleibt nur eine Frage zu klären jetzt noch. Am Ende des ersten Parts. Kann Lionel Messi, beziehungsweise wird er es schaffen und sich und Inter Miami auf Playoffs-Kurs bringen? Vincent?
Nein. Also das habe ich auch schon beim Interview bei Sky gesagt. Einfach, ich halte mich jetzt dann mal nochmal kurz, weil sonst hole ich da ein bisschen aus. Könnt ihr dann beim Interview sehen. Ich sage einfach nein, weil Miami fehlt das Grundgerüst an erfahrenen, guten MLS-Spielern. Vielleicht auch aus Jugendspielern, die den Verein als Identifikation sehen. Das fehlt einfach bei Miami, die haben sich zu stark auf Stars konzentriert und deswegen spielen die auch nicht so gut, nicht so unkonstant. Es wirkt auch in der Taktik einfach ideenlos und deswegen sage ich, nö. Also ein Messi wird Impact haben, er wird seine Tore und alles machen, aber er wird jetzt Miami, also solange das andere Team nicht mitzieht oder verbessert wird, nicht in die Playoffs schießen.
Da freue ich mich schon auf den ersten Moment, wenn Messi ein Tor schießt über die Berichterstattung. Bin ich ja schon richtig happy drüber. Ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass er Playoffs schießen wird, weil ich auch den Eindruck habe, dass Miami als solches ein viel zu
schwaches Team
zusammengewürfelter Haufen ist, der...
Hey, die haben Break Share. Break Share und Messi, Kombi.
Ja, genau. Boah. Break Share ist wirklich, also... Warum der immer noch Fußball spielt, verstehe ich auch nicht. Warum der so lange in der Nationalmannschaft spielen durfte, verstehe ich nicht. Der ist so ein bisschen der Tom Barlow von Miami.
Der kommt mit seinen zwei vollautomatischen Maschinengewehrwaffen anklatscht, mit denen er sich auf Instagram rumpostet und dann bedroht er alle und dann dürfte er spielen.
Das ist aber, also sie haben ja schon mit etwas Aufsehen, zumindest unter als MLS oder ja unter dem MLS-Gesichtspunkt, haben sich ja Joseph Martinez geholt. Auch der funktioniert nicht wirklich gut in Miami.
Noch nicht.
Du brauchst dir halt nicht lauter Stars kaufen und dann hoffen, dass es funktioniert. Es ist ja wie mit Zlatan Ibrahimovic. Klar hat der seine Tore gemacht. Den Titel haben sie trotzdem nicht bekommen. Da waren sie auch weit weg von.
Aber wobei bei Zlatan würde ich sagen, ich glaube, da war jetzt, weiß nicht, ob das Ziel jetzt MLS-Titel war, aber er hat.
Ja, doch, war es schon. Was definitiv. Ach,
ja, vielleicht. Aber er hatte trotzdem seinen Impact, muss man sagen. Er hat seine geilen Tore gemacht. Er hat auch die Einnahmen wieder locker reingespült bei Galaxy. Also der hatte seinen Impact. Klar, man ist vielleicht jetzt nicht MLS-Champion gewesen. Und da wäre ich mal auch nicht so sicher, ob das Ziel nicht nur Playoff war. Zumindest das Offizielle. Aber
ich überlege gerade, waren die nicht sogar gar nicht in den Playoffs?
Nee, einmal waren sie, glaube ich, kurz drin. Nicht. Ich glaube, zweimal sind sie raus und einmal waren sie, glaube in der ersten Runde dann raus oder so.
Und damit waren sie ganz definitiv, auch wenn sie mal ganz kurz drin waren, waren sie definitiv unter Club-Erwartungen.
Ja, das auf alle Fälle.
Und das ist bei Miami, wird das, finde ich, recht
ähnlich sein, ja. Also, wenn man halt das Team drumherum nicht verbessert. Nicht sinnvoll verbessert, so muss ich sagen.
Um meine Antwort kurz zu fassen, ob es Messi schafft, Miami in die Playoffs zu bringen? Nein. In dem Sinne, machen wir ein kurzes Päuschen. Wir sind ja gleich wieder für euch da, hier auf meinsportpodcast.de.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Da sind wir wieder zurück auf meinsportpodcast.de zu unserem MLS-Podcast. Wir haben uns ja gerade über Messi und Inter Miami unterhalten. Widmen uns jetzt aber der MLS-Clubs bzw. der anderen Teams. Und eben es anfangs schon erwähnt, NAFC nicht mehr auf der 1 des Power Rankings. Oder um es in anderen Worten zu sagen, Houston, wir haben ein Problem. Und das Problem nennt sich, jetzt gedacht, Houston Dynamo. Vincent, du hast in den letzten Wochen ein bisschen nicht zu stark gelobt, sondern berechtigterweise gelobt, so muss ich das sagen. Was geht momentan bei den Texanern ab?
Berechtigterweise muss ich definitiv schon wieder bestreiten.
Ich muss auch bestreiten, dass ich die in den letzten Wochen gelobt habe. Die habe ich die ganze Saison über gelobt, aber nicht in den letzten Wochen, weil es vor dem 4-0-Sieg auch ein bisschen schlecht aussah bei Houston von den Ergebnissen. Aber jetzt sind sie wieder krass dabei. Also ich habe jetzt das Spiel tatsächlich nicht gesehen. Ich kann nur sagen, sie haben 4-0 gewonnen. Sie haben auch in der zweiten Halbzeit ein bisschen stärker gespielt. Da sind auch 3 der 4 Tore gefallen. Sonst alles 4 Torschützen. Ich glaube, Nelson Quinones, Amine Bassi, Corey Baird hat getroffen und Franco Escobar. Escobar gegen sein Ex-Team, LAFC. Aber sonst kann ich, glaube auch nicht viel sagen. Houston musste noch 2-mal verletzungsbedingt auswechseln. Einmal Chase Gasper und eben Torschütze Nelson Quinones. Sonst kann ich leider nicht mehr zum Spiel sagen. Ich habe andere Spiele geguckt an diesem Wochenende, beziehungsweise wenn ich nicht gerade eingeschlafen bin.
Ist nicht schlimm, das Spiel lief ja auch zu einer späten Uhrzeit. Houston, wie gesagt, 4-0 gegen LAFC gewonnen. Zu Hause, jetzt lustigerweise in der Nacht zum Donnerstag, also für uns wird es in ungefähr 8 Stunden sein, trifft man erneut aufeinander. Diesmal aber in Kalifornien. Denkt ihr, da ist so ein bisschen jetzt der Wille da, Houston wegzufegen bei LA, oder wird es wieder ein Spiel für Houston?
Ja, also klar, der LAFC wird jetzt alles daran setzen, wieder nach vorne zu stürmen.
Na, nächste Woche kommt Kansas, da wird nichts davon.
Sagen wir es mal so, die letzten 2 Spiele liefen für den LAFC alles andere als gut. Sie haben zuvor gegen Atlanta gespielt. Dort kam man noch mit einem 0-0 davon. Darunter auch, obwohl sie einen Elfmeter hatten. Und den Elfmeter hatte Brad Guzan, der dieser Woche in einer hervorragenden Form war, gehalten. Dann meldete sich aber der Videoschiedsrichter, beziehungsweise der Schiedsrichter hat einen Hinweis bekommen und hat sich das dann selbst nochmal angesehen und hat festgestellt, da Vela wie eine Schnecke angelaufen ist und so dermaßen verzögert hat, ist Brad Guzan irgendwann schon von der Linie runter gewesen und deswegen wurde der Elfmeter, ja, von mir aus berechtigt, wiederholt. Ich hasse dieses Verzögern aber schon. Und dann durfte Vela nochmal ran und hat es geschafft, den Ball weit über das Tor zu kicken. Also trotz Elfmeter haben sie in dieser Partie nur ein 0-0 bekommen, was mit Sicherheit auch wirklich an der Leistung von Brad Guzan lag, der dort hervorragend gehalten hat und sehr, sehr viel auch weggehalten hat. Und klar, danach dann eine Niederlage gegen Houston, aber ich muss da wirklich nochmal ein bisschen den 3 rausnehmen. Houston hat jetzt da zu Hause gespielt und hat 4-0 gegen den LAFC gewonnen. Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Leistung, aber Houston ist auch recht unbeständig. Es gibt Wochen, da spielen sie mal ganz gut und dann brechen sie wieder ein, dann spielen sie wieder mal ganz gut. Das ist schon ein gewisses Auf und Ab bei ihnen. Sie sind aktuell auf einem der unteren Plätze der Western Conference für die Playoffs. Also so extrem krass sind sie jetzt auch nicht. Sie holen ihre Punkte, die sie brauchen. Sie gewinnen Spiele, sie verlieren aber auch Spiele. Also die Euphorie für Houston sehe ich da nicht so. Und der LAFC, auch da ist es jetzt noch nicht so dramatisch. Die sind aktuell auf Platz 3 der Western Conference. Klar, man enttäuscht da so ein bisschen, weil man eigentlich irgendwie von LAFC mehr erwartet. Aber ich gehe wirklich davon aus, dass sie jetzt gegen Houston dann ordentlich anlaufen werden. Und danach holen sie sich dann bei Kansas oder in der Partie gegen Kansas, auch wenn sie auswärts ran müssen, werden sie sich Kanonenfutter holen, nämlich die Jungs aus Kansas.
Wird sich zeigen.
Ja. Übrigens, in der Woche danach spielen sie zu Hause gegen Seattle. Und dann haben sie das nächste Kanonenfutter.
Ja, ich meine, du brauchst gegen... Du kannst es nochmal ruhig gegen Houston gewinnen. Meinetwegen auch verlieren. Dann hast du kommende Woche gegen mit Sporting einen Aufbaugegner. Nur um dann die Woche drauf wieder auf die Boden der, auf den Boden der Tatsachen zurückgeworfen zu werden. So wird's laufen.
Zum Thema Boden der Tatsachen. Wie ist denn das eigentlich bei Seattle? Mit 3 Führungen und trotzdem nicht gewonnen.
Ja, also ich meine, es ist ja, also man muss ein bisschen Spannung reinbringen und es ist ja schön gut, du führst mal. Du kannst auch ein Gegentor kassieren oder einen Ausgleich kassieren. Dann kannst du auch nochmal in Führung gehen. Zeigt halt, dass du dich nicht unterkriegen lässt. Ist halt nur schlecht, wenn die Gegner dann auch nochmal Ausgleich zum 2-2, weil es sich halt auch nicht unterkriegen lässt. Und wenn du dann ein drittes Mal in Führung gehst und kurz vor Schluss in der 89. Minute den Ausgleich zum 3-3 kriegst, ist halt ärgerlich. So ist das Seattle passiert. Ich meine, in Charlotte ein 3-3 ist ärgerlich, aber man nimmt jeden Punkt mit, den man kriegt auswärts.
Was man übrigens in der Partie Charlotte gegen Seattle sagen kann, ich fand jeweils das zweite Tor von beiden Teams sehr cool. Das waren beides relative Distanzschüsse, also das von Seattle war natürlich nochmal ein bisschen besser, weil es weiter weg war und auch sehr überraschend kam, fand ich. Und aber das von Charlotte war auch ganz nett gewesen. Was man allerdings kritisieren muss, ist ihre Trikotgestaltung. Die ist jetzt, wenn man sich das so ansieht, schon auch ein bisschen nervig. Sie haben in komplett lila gespielt. Also ich
fühle gar nicht.
Ich fühle es nicht. Also das Trikot lila, die Hose lila, die Stutzen lila, das war ein bisschen zu viel. Da darf ein bisschen mehr Farbe reinkommen.
Zum Glück trage ich heute grün. Grünes Trikot.
Also ich trage ein lilanes Trikot.
Orlando?
Nein, Pacific FC.
Ja.
Heute ist Tag des Trikots übrigens. Ich hoffe, ihr habt
deswegen alle ein Trikot an. Und ah, habe ich Trikot an. Weil Tag des Trikots ist.
Ich hätte noch was zu Atlanta, die, finde ich, in dieser Woche durchaus aufgefallen sind. Erst natürlich durch das Unentschieden gegen den LAFC. Dort ganz klar auf die Leistung, ich habe es ja schon gesagt, von Brad Guzan zurückgehend. Aber Brad Guzan hat in dieser Woche wirklich stark gehalten, auch in der Partie danach. Dort haben sie wieder ordentlich, sehr, sehr ordentlich Tore gemacht. Ich glaube, sie hatten 3-0 gewonnen, wenn ich jetzt nicht völlig falsch bin.
Und 3-1 gegen DC.
Stimmt, genau, 3-1 war das. Und was mir da aufgefallen ist, oder wer mir vor allem aufgefallen ist, ist mal wieder Andrew Goodman, der auch ein sehr, sehr starkes Spiel gespielt hatte. Und dafür, dass der Mann Verteidiger ist, hat er ein Tor und eine Vorlage gemacht. Also er war der Toremacher von Atlanta in dieser Partie. Man sieht, sie können kicken, wenn sie wollen. Und aktuell läuft es auch ganz gut. Sie sind jetzt auf Platz 5 in der Eastern Conference, heißt in den Playoffs.
Korrekt.
Und übrigens, Miller von DC United hatte in der Partie echt einen rahmenschwarzen Tag. An mindestens 2 der Toren war er sehr stark beteiligt. Bei dem einen Tor kam er definitiv zu weit rausgelaufen, hat er seiner Verteidigung nicht getraut, hat sich dann recht leicht ausspielen lassen. Das war schon ganz bitter und auch so mindestens eines der anderen beiden Tore würde ich auf seine Kappe nehmen. Das muss besser werden, wenn sie eine Playoffs spielen wollen.
Reden wir mal über Montreal. Die haben ja in der Woche etwas veröffentlicht. Etwas, worauf die Fans vermutlich lang gewartet haben. Wisst ihr, wovon ich rede?
Ja, am Tag des Trikots reden wir über das Heimtrikot.
Ich habe schon wieder vergessen, wie es aussieht, weil es so langweilig war.
Ja, es geht. Es ist mittelmäßig. Langweilig würde ich es nicht nennen, aber es ist jetzt auch keine Sensation. Es ist ein Standard-Trikot, ganz schick, ganz okay, aber jetzt nichts Besonderes.
Wer zur Hälfte der Saison erst seinen Trikot veröffentlicht, ich weiß nicht. Also dann kommt man entweder mit einem richtig spektakulären Trikot oder man lässt es gleich und spielt einfach.
Da gab es rechtliche Gründe irgendwie, deswegen hat es so lange gedauert.
Ja, wegen ihrem Logo, oder?
irgendwas mit, glaube ich, irgendeinem indigenen Volk oder so. Ich weiß es ehrlich gesagt jetzt gerade nicht mehr, was. Oder was musste oder was weiß ich.
Ja, sie wollten das Trikot ja irgendwie mit der Fangemeinde zusammen machen. Und wollten so da ganz viele Gruppen mit partizipieren lassen. Auch ein indigenes Volk und halt ganz viele Fans. Das sind echt alles Sachen, die kann man auch vorher machen. Oder zur Not verzichtet man dann auf ein neues Heimtrikot in dieser Saison, veröffentlicht dafür dann aber gleich in der nächsten Saison 2 neue Trikots, das wäre auch möglich gewesen. Dann hätte man ganz viel Zeit gehabt, gemeinsam ein richtig tolles Trikot zu entwickeln. Aber man kommt jetzt zur Hälfte der Saison mit einem Trikot an, was jetzt echt nicht special ist. Also bei so einer langen Vorarbeit hätte ich dann schon mehr erwartet.
Ja, definitiv. Es hat den auch tatsächlich, ich will nicht sagen Glück gebracht, aber sie haben schon gut performt im Spiel gegen Minnesota, kann man mal so sagen. 4-0 gewonnen. Ist an sich natürlich stolzes Ergebnis. Habt ihr was zum Spiel zu sagen?
Nee, habe ich auch nicht gesehen.
Minnesota ist halt zurzeit wieder richtig schwach. Also, wir hatten es ja in einen der Folgen davor schon. Abwehr ziemlich anfällig, vorne kommt quasi gar nichts bei rum. Und jetzt aktuell sind sie halt auch nur auf Platz 10 der Western Conference. Das sah zwischenzeitlich besser aus. Aber jetzt so die letzten Spiele, die sie hatten, das war immer ein Wechselbad aus Niederlage oder Unentschieden. Der letzte Sieg ist am 21. Mai gewesen. Gut, das ist jetzt auch nicht so lange her, aber sie hatten in der Zwischenzeit auch wettbewerbsübergreifend wieder 5 Spiele. Also ja, und dann durfte Montreal natürlich auch zu Hause spielen. Das hilft ja auch immer.
Wettbewerbsübergreifend ist ein gutes Stichwort. Es stand wieder der US Open Cup sowie die Canadian Championship. Ich fasse mich bei der Canadian Championship kurz. Vancouver gegen Montreal war das Finale und die Whitecaps haben gewonnen 2-1. Im US Open Cup ist es und heißt es Game Over für die Nicht-MLS-Teams. Ich will jetzt nicht sagen wieder Underdogs oder Amateure, weil dann werde ich wieder gesteinigt von Anne und von Shadow. Deswegen Nicht-MLS-Teams. Pittsburgh unterlag Cincinnati 3-1. Chicago gegen Houston gewann 4-1. Dann ist LA Galaxy überraschenderweise gegen Salt Lake ausgeschieden. 3-2 gewann die Jungs. Und Birmingham unterlag zu Hause gegen Inter Miami in der Nacht, in dem noch der Wechsel bekannt gegeben wurde von Messi zu Miami mit 0-1. Damit stehen Houston, Cincinnati, Miami und Salt Lake im Halbfinale. Wer macht das Rennen?
Ich sag Houston. Die machen es wie 2018, 19, wann haben die gewonnen? Gar nicht so lang her.
Also ich könnte mir schon Cincinnati vorstellen, die zurzeit schon sehr stark spielen.
Am Ende holt sich Messi den ersten Titel in den USA.
Dann ignoriere ich den US Open Cup. Ich habe noch was zu diesem MLS-Spieltag.
Ja.
Wenn du nichts zum US Open Cup noch sagen willst.
Ich hätte es mal ein bisschen geschaut, wer gegen wen im Halbfinale spielt, wisst ihr jetzt gerade spontan.
Dann schau du mal nach. Ich will dazwischen nur kurz etwas sagen. Ich wollte ja was zu den Rapids sagen. Die Rapids zurzeit auf dem letzten Platz der Western Conference, weil sie mal wieder so Rapids-Dinge machen, die ich einfach gefühlt von ihnen gar nicht anders kenne. Ich bin immer eher überrascht in den Jahren, in denen sie dann mal weiter oben in der Tabelle sind. Jetzt sind sie da, wo ich sie eigentlich die meiste Zeit immer erlebt habe. Und das war auch mal wieder gegen Orlando so ein Spiel, was so ganz klassisch dafür war. Man bekommt eine gelb-rote Karte, weil man zuvor schon gelb gesehen hatte, logischerweise. Und dann der Meinung ist, man müsse einem Spieler ganz offensichtlich direkt neben dem Schiedsrichter so festhalten und nach unten drücken, dass das eindeutig ein Foul ist und in jedem Fall mit einer gelben Karte bestraft wird. Und weil man halt vorher schon gelb gesehen hatte, ist die logische Konsequenz gelb-rot. Und das andere Foul, das war vielleicht auch noch interessanter gewesen, da gingen beide Spieler, also ein Orlando-Spieler und ein Rapids-Spieler, mit dem gestreckten Fuß, mit dem hohen Fuß Richtung Ball. Und der Rapids-Spieler war halt derjenige, der den Orlando-Spieler am Körper traf, während der Orlando-Spieler den Ball traf. Deswegen bekam nur der eine rot und der andere bekam Schmerzen, weil er hatte die Stollen im Rippenbereich. Auch das ziemlich unclever bzw. ungeschickt. Aber gerade die gelb-rote Karte, das war wirklich wieder so typisch und so unclever gemacht. Da wundert man sich dann auch über gar nichts mehr. Hast du die Paarungen gefunden?
Ja.
Was ja auch irgendwie logisch ist, weil Western Conference muss gegen Western Conference spielen und Eastern Conference gegen Eastern Conference.
Woher weißt du das?
Ich bin einfach so schlau.
Wahrscheinlich hast du selber nachgeschaut. Nee, Anne hat es schon richtig erwähnt. Cincinnati trifft auf Miami und Houston auf Salt Lake. Aber 24. August. Heißt, Inter Miami wird aller Voraussicht nach mit Lionel Messi antreten.
Ich glaube nicht, oder ich glaube nicht, dass der spielberechtigt für den US Open Cup ist. Erst für den nächsten.
Gut, das weiß ich nicht. Da kannst du mich gerne korrigieren, aber ja, ich kenne mich zwar gut aus, aber jetzt im US Open Cup, Kaderregistrierung und so weiter. Ich weiß, wie es im FM ist. Zumindest wie es im FM 20 war. Keine Ahnung, wie es im Real Life ist. Ich würde vorschlagen, habt ihr noch irgendwie was zu unseren MLS-Clubs?
Nee, zu denen nicht.
Okay. Ja gut, ich muss ganz kurz erwähnen, dass Sport im Aufschwung ist, beziehungsweise im Aufwärtstrend. Ja. Sah ja vor ein paar Wochen nicht so aus. Da muss ich mal Vincent mal wieder ein bisschen pushen und ein bisschen glücklicher machen. Aber ansonsten, wie gesagt, machen wir kurz das Päuschen. Gleich reden wir über die Nationalmannschaften. Bis dahin. Ciao.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wir sind wieder zurück. Hier bei mittlerweile Take Nummer 3 auf meinsportpodcast.de. Zu unserem MLS-Podcast. Und ich habe keine Ahnung, warum ich gerade bye-bye oder mich verabschiedet habe.
Du hattest keinen Bock mehr.
Wir reden, wie ich es gerade schon angeteasert habe, über die anstehenden Länderspiele, / Turniere. Und vorgestern, um genau zu sein, vor 2 Tagen, hat der Interimstrainer des USMN National Teams, Brian Joseph Callahan, den Kader bekannt gegeben für das anstehende Turnier, den Gold Cup. 23 Spieler sind im Kader und wenn man auf einen Kontinent schaut, dann ist der wenig bis gar nicht vertreten. Und zwar Europa. Anne, wie kommt es dazu?
Das kommt durch eine witzige Besonderheit, die der US-Kader zurzeit macht, weil sie trennen einfach gerade nach Turnieren und haben sozusagen gerade 2 A-Kader, die sie dann immer wieder spielen lassen. Sie haben den A-Kader, wo vor allem europäische Spieler dabei sind und sie haben den A-Kader, wo vor allem MLS-Spieler dabei sind. Und diese treten bei den beiden anstehenden Turnieren jeweils an. Der quasi MLS-A-Kader, der spielt im Gold Cup, während der europäische A-Kader in der Nations League spielen wird. Und ehrlich gesagt, das ist schon ein bisschen merkwürdig, dass man das so komisch aufsplittet und nicht die beide Gruppierungen sozusagen mal durchmischt oder sich dann doch so langsam mal auf Spieler festlegt. Das hatten sie ja beim letzten Mal jetzt auch schon gemacht, bei den letzten Freundschaftsspielen. Aber da waren es halt vor allem Freundschaftsspiele gewesen, die jetzt nicht wirklich viel bedeutet haben. Aber bei den beiden Turnieren finde ich das eigentlich schon wichtig, dass du jeweils deine besten Spieler mitnimmst und dich halt auch entscheidest und nicht so ein Wischiwaschi machst.
Ich kenne jetzt den Kader für die Nations League leider nicht. Ich sehe aber gerade, um ein paar prominente Namen zu nennen, die im Kader des Gold Cups fehlen, ist Walker Zimmermann.
Ja, der ist in der Nations League dabei.
Dann, jetzt muss ich mal kurz schauen.
Ich habe euch gerade den Kader für die Nations League geschickt. Dort sind dabei beispielsweise halt ein Walker Zimmermann, Matt Turner ist dabei. Matt Turner ist in beiden Kadern dabei. Ein
ja, der wäre mir jetzt so als Europäer aufgefallen, genauso wie Gianluca Busio.
Und Pepe.
Ist Pepe beim Gold Cup mit dabei? Ich glaube nicht, oder?
Nee, Pepe ist bei der Nations League.
Gio Reyna zum Beispiel und McKenny sind auch in der Nations League mit dabei. Pulisic ist in der Nations League dabei. Aronson.
Joe Scully.
Scully, genau. Taylor Booth zum Beispiel.
Julian Gressel ist als Stürmer gelistet bei Gold Cup Kader. Auch interessant.
Ja, und also genau das ist das, was ich halt wirklich merkwürdig finde. Warum fehlen die in Anführungsstrichen Stars bei, ich hatte immer den Eindruck, dass der Gold Cup schon auch wichtig für den US-Verband wäre. Und ich will überhaupt nicht sagen, dass jetzt einer der beiden Kader schlechter wäre oder nicht, aber ich würde mir schon den Mix wünschen, zumal ja zum Beispiel ein Spieler wie Christian Pulisic halt wahnsinnig viel Erfahrung mittlerweile hat, was die Nationalmannschaft angeht und das dann auch nochmal mit reinbringen kann. Und dann nimmt man sich halt auch neue Spieler natürlich mit dazu, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung haben, damit sie sammeln können. Aber so diese komische, merkwürdige Trennung, weiß ich nicht, finde ich ganz komisch. Und was witzig, oder was doch ganz witzig war die Tatsache, wie sie das Spiel für den Gold Cup angekündigt haben. Dort, das ist die Nations League. In der Nations League spielt man gegen Mexiko. Gut, da haben sie Gio Reyna reingenommen, dann passt es auch. Ich dachte die ganze Zeit, das wäre der Gold Cup, weil da steht er ja nicht mit dem Kader. Und deswegen wäre es da umso merkwürdiger gewesen.
Den Gold Cup, da wird ja vermutlich, kann es sein, dass ich mich hier, dass ich jetzt falsch liege, Callahan an der Seitenlinie stehen. Wer wird es denn bei der Nations League machen?
Auch er, denke ich.
Ist der irgendwie so Multitasking, dass der mal dahin fliegt, mal dahin fliegt, oder sind die zeitversetzte Turniere?
Ich glaube, die sind recht zeit... Also ich glaube nicht, dass die zeitgleich stattfinden. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, das ist ja sowieso klar, aber gut, es... Ja, es ist ein... Ich will nicht sagen, Luxusproblem, was du hast, aber wenn ich jetzt so überlege, wenn wir jetzt für unsere Nationalmannschaft, wie das klingt, wenn wir jetzt für Deutschland Bundesränder spielen, kommen wir auf 46 Spieler, wo wir wirklich denken, ja gut, die haben das Zeug dafür, irgendwas zu reißen. Weil klar, die USA, die haben andere Gegner, die haben kein Frankreich, die haben kein England, Spanien, wo absolute Elite-Weltstars kicken. Aber glaubt ihr trotzdem, wir würden es irgendwie hinkriegen, zwei adäquate Karten zusammenzustellen, wo zum Beispiel einer in der Nations League spielen kann und einer in der Europa League? Also, mich würde es immer der Vergleich interessieren. Ich meine, hat jetzt wenig mit dem USMA National Team zu tun, aber ich finde es schon sehr bewundernswert, dass du auf 46 Spieler kommst, wo das eine Team in der Nations League gut absteigen kann und das andere Team im Gold Cup Chancen hat, den zu gewinnen.
Also, ich habe gerade mir die Termine mal angesehen. Das Spiel der Nations League gegen Mexiko ist am 16. Juni und der Gold Cup startet ab dem 25. Juni. Also das ist in meinen Augen schon zeitlich, wäre das mit einem Kader ziemlich locker zu schaffen. Da sind halt, finde ich, auch Spieler dabei, die in beiden Kadern, die ich jetzt da eigentlich nicht im A-Kader sehen würde, die man vielleicht mal vereinzelt mitnehmen kann, aber nicht in dieser Masse.
Ja, stimme ich dazu. Also machen wir uns nichts vor.
Und
es gibt genügend Spieler, die da nichts verloren haben.
Es gibt übrigens beim Gold Cup auch noch eine kleine Besonderheit, sagen wir es mal so. Es gibt nämlich ein Team, was jetzt recht kurzfristig ausgeschlossen wurde, weil sie die letzten 8 ja. Spiele mit unerlaubten Spielern gespielt hatten.
Einen unerlaubten Spieler tatsächlich.
Genau, mit einem unerlaubten Spieler. Du weißt, wer es ist?
Ja, Nicaragua. Und ich glaube, Trinidad Tobago ist nachgerutscht, wenn ich es richtig gelesen habe.
Ja, genau, also, die sind dafür nachgerutscht.
Was ich halt, ich kenne mich jetzt zwar jetzt nicht so aus mit dem Spielermaterial, was Nicaragua so hat, aber ich habe mir mal den Spieler auf Transfermarkt angeguckt und habe mir halt so gedacht, sein letzter richtiger Marktwert war 2014, 15, seitdem gar nichts mehr, 30 Jahre alt und es waren die letzten 8 Spiele. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, dass sich das rentiert hat, den einzusetzen. Aber gut, anscheinend irgendwie schon. Ich denke mal, das Land wird jetzt auch nicht die krassesten Spieler haben. Aber weiß nicht, ob es da nicht vielleicht doch noch irgendwie andere Spieler gab, die besser sind als er. Also es sieht zumindest nicht nach einem Spieler aus, wo ich sage, yo, da riskieren wir mal sowas, dass wir eventuell eine Strafe bekommen. Sondern es, ja, ich weiß nicht, ganz komische Sache, aber...
Ich vermute ehrlich gesagt, dass das durch schlechtes Management passiert ist, dass das nicht mal beabsichtigt war.
Wahrscheinlich.
Weil sonst hätten sie ihn wahrscheinlich nicht 8 Spiele lang eingesetzt, sondern ja, ich vermute, sie wussten gar nicht, dass er nicht berechtigt ist und es dann passiert ist. Ja. Ist jetzt natürlich irgendwie ein bisschen ärgerlich für sie. Aber gut, Trinidad und Tobago kennen die USA zumindest schon ganz gut als Gegner. Bei den US-Frauen, dort startet ja in roundabout 5 Wochen, startet die WM. Und der Kader ist immer noch nicht bekannt gegeben, also sie lassen sich da wirklich sehr, sehr viel Zeit dieses Mal. Er soll Gerüchten zufolge Ende der Woche eventuell bekannt gegeben werden. Das heißt also, es kann sein, dass zu dem Zeitpunkt, wo ihr den Podcast hört, er dann recht frisch veröffentlicht wurde, aber jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es noch nicht der Fall. Allerdings, die gute Nachricht, man wird die Frauen-WM im deutschen TV sehen können, ARD und ZDF übertragen. Was eine interessante Sache beim US-Kader werden könnte, ist die Frage, ob Megan Rapinoe mit dabei ist, weil sie hat sich jetzt im letzten NWSL-Spiel anscheinend verletzt. Welche Verletzung es ist, ist noch nicht bekannt oder ist zumindest noch nicht bekannt gegeben worden und musste da schon nach 7 Minuten ausgewechselt werden. Also es scheint wohl etwas Schlimmeres zu sein. Mal sehen, ob sie mit in den Kader berufen wird. Vielleicht ist es ja doch keine so schlimme Verletzung und sie kann bis dahin sich wieder regenerieren, weil ich schon glaube, dass sie für die Moral des Teams eine sehr wichtige Person ist und das sehr wichtig werden wird in diesem Turnier.
Ja, mitreißen wird es auf alle Fälle. Also ich sehe da keinen Grund, warum eine Rapinoe, die ja mit ein paar anderen Spielern zusammen das Aushängeschild ist, der Nationalmannschaft ist, ohne geht einfach nicht. Ohne fällt ihr wirklich eine Stütze weg, gerade auch für die Kabine. Ich meine, vielleicht wird sie nicht spielen können, aber wie gesagt, für die Kabine, für die Seitenlinie ist die von unfassbarem Wert für die Mannschaft.
Da stimme ich dir zu. Das Problem ist aber, wenn sie nicht spielen kann, dann würde sie einen Kaderplatz wegnehmen, den du natürlich mit einer Spielerin auffüllen möchtest, die spielen kann. Und außerdem gibt es einen Nationaltrainer, der, würde ich sagen, bis heute nicht das Feeling für diese Mannschaft hat und auch da nicht sehen wird, wie wichtig sie für das Team ist. Von daher traue ich ihm das hervorragend zu, dass er sie sofort rauskantet, sobald es da die Möglichkeit gibt.
Ja, ich meine, du hast ja ein 23-Frau-Kader. Nein, du hast einen Kader von 23 Spielerinnen, auch bei der WM, soweit ich weiß. Vielleicht sind es auch mittlerweile 27, 26. Genaue Zahl weiß ich jetzt natürlich nicht, dass sich das in den letzten Jahren immer geändert hat und du wirst eigentlich nur alles spielen lassen, wenn du sicher weiterkommst. Wenn du 2 Gruppenspiele gewonnen hast, du sicher Erster bist, es die 80. Minute ist, dann wechselst du die ein, die davon nicht gespielt haben. So war das in den letzten Jahren eigentlich auch immer so. Und wenn dann halt nur 22 spielen, dafür hast du mit Megan Rapinoe eine, die für die entscheidenden Spiele von der Seite und von der Kabine, wie gesagt, wertvoller ist als irgendeine Ersatzspielerin, die irgendwie als Spielerin 23 nachrückt, die nicht mal eine Minute spielen würde, wenn es hart auf hart kommt. Ist jetzt vielleicht mega der Disrespect gegen irgendeine Spielerin, die es knapp nicht reinschafft, aber es ist halt leider die Tatsache, weil wenn ich an die vergangenen Turniere zurückdenke, egal ob es jetzt bei den Herren oder den Damen war, du hast deine erste Elf, dann hast du ein paar Auswechselspieler und dann hast du irgendwelche als Notnagel oder für die Kabine.
Na gut, was sie machen werden, zumindest hoffe ich, dass sie das machen werden, weil alles andere wäre absolut verschwendet, ist, dass sie recht viele junge Spielerinnen mitnehmen werden, auf die ich tatsächlich eine doch recht große Hoffnung setze, weil man in den letzten Wochen schon auch gesehen hat, da sind in den letzten 2 Jahren, 1,5 Jahren doch einige Spielerinnen herangewachsen, die ich definitiv in der Nationalmannschaft sehe und die auch die Entscheidenden sein können, die dann die Tore schießen oder die Siege einbringen. Und von daher hoffe ich, dass die mit dabei sind. Sobald der Kader veröffentlicht ist, können wir uns das dann mal genauer ansehen und dann schauen wir mal, ob meine Hoffnungen mit dabei sind.
Es wird sich definitiv zeigen. Ich meine, irgendwann wird auch die Zeit von den Älteren rum sein. Megan Rapinoe, Alex Morgan, Carly Lloyd, wie es alle heißen, die wird es in
Carly
5 Jahren...
Die hat ihre Karriere schon beendet. Zum Ende der letzten Saison.
Die wird alle in 5 Jahren nicht mehr... Also, ich habe es natürlich bewusst ein paar ältere Spielerinnen erwähnt, die auch schon ihre Schuhe an die Wand genagelt haben. Aber einfach um zu zeigen, dass das eine Generation war oder eine Dynastie des US-Fußballs, der Frauen. Und da in die Fußstapfen zu treten, wird schwer sein. Umso wichtiger ist es, dass du jetzt noch junge Spielerinnen mitnimmst, um die langsam ranzuführen. Vincent, ja. Du warst still.
Ja.
Warum?
Ihr habt es so schön alles besprochen. Da wollte ich mich jetzt nicht einmischen.
Sehr schön, alles klar. Ja, wie gesagt, Carla wird demnächst bekannt gegeben. Sind wir gespannt, wie es ausschaut. Habt ihr ansonsten noch was?
Nein.
Ihr habt nichts mehr. Sehr schön. Dann übergebe ich wie immer oder empfehle ich wie immer unsere Kanäle auf Facebook, Instagram, Twitter und auch auf Discord. Im Internet sind wir zu finden unter usoccernews.net. Dort ist, wie gesagt, erst kürzlich ein Artikel von mir erschienen über Messis Wechsel zu Inter Miami. Ansonsten genießt das Wetter, trinkt viel. Trinkt jetzt ein Glas Wasser, wenn ihr den Podcast hört. Ist wichtig, dass man bei den Temperaturen viel trinkt. Genießt die Zeit, schaut schön MLS. Und wenn ihr über die Straße geht, nach links und rechts, in dem Sinne, bye bye.
Und sorry an Messi, der wahrscheinlich zu spät festgestellt hat, dass er beim falschen Inter unterschrieben hat.
Bis greif's bald.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.